Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Geladen, dem Batterie-Podcast. Hallo Patrick.
Grüß dich, Daniel.
Heute zum Thema Batteriesicherheit und ein sehr relevantes Thema. Es ist natürlich klar, jeder von uns hat sehr, sehr viele batteriebetriebene Geräte zu Hause und wir wollen natürlich alle nicht, dass das ein potenzielles Sicherheitsrisiko ist. Gleichfalls ist es natürlich auch so, dass die Batteriesicherheit häufig auch ein Thema ist in der Elektromobilität, was von Gegnern so ein bisschen angeführt wird als Einwand gegen E-Autos. Und deswegen haben wir uns heute einen Experten vom KIT ins virtuelle Studio geholt, und zwar Professor Hans-Jürgen Seifert vom KIT. Herzlich willkommen und hallo nach Karlsruhe.
Ja, hallo aus Karlsruhe. Gruß nach Ulm.
Ja, grüße Sie auch von meiner Seite. Herr Professor Dr. Hans-Jürgen Seifert, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Institutsleiter am Institut für angewandte Materialien und angewandte Werkstoffphysik des KIT. Sie haben eine Gastprofessur an der Central South University of Changsha in China inne. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Vielleicht mal ganz pauschal als erste Frage, wie sicher sind denn eigentlich Batterien heutzutage und was sind dabei die größten Sicherheitsrisiken der derzeitigen Lithium-Ionen-Batterien?
Dazu kann man sagen, dass die Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien insgesamt als ausgezeichnet, sogar hervorragend zu bezeichnen ist. Es ist natürlich so, dass durch die große Anzahl von Batterien, von Lithium-Ionen-Batterien, die weltweit produziert werden, also das geht ja in die Milliarden, ja, also für den Consumer-Bereich, für die Elektromobilität, aber auch für Elektrowerkzeuge und so weiter, dass durch die große Anzahl der Batterien, die hier auf den Markt kommen, dann doch eben in seltenen Fällen Dinge passieren, die bis zum Brand oder zur Explosion dann kommen können. Und das geht dann oft in die Medien, ob jetzt in die Printmedien oder im Fernsehen. Und das wird dann kontrovers und zum Teil auch gar nicht mehr so sachlich diskutiert. Also die Statistik sagt, sehr sicher. Auf der anderen Seite, was nutzt es dem Verbraucher? Jeder Fall, der auftritt, bei mir persönlich, der ist natürlich ein Fall zu viel, deswegen muss die Sicherheit noch weiter verbessert werden.
Können Sie mal ganz kurz bitte auf die Sicherheitsrisiken eingehen von den Batterien? Also wo sind da sozusagen die Schwachstellen, wo kann es da ein Problem geben?
Also man muss auf mehreren Ebenen beantworten. Also das Offensichtliche ist, dass eben die Batterien, das merkt man ja schon beim Ladevorgang, dass die zum Beispiel heiß werden können und man kann sich ganz einfach verbrennen. Ja, das wäre mal, das würde aber jetzt nicht an die große Glocke gehängt werden. Dann können die Batterien sich natürlich öffnen. Wir können den Austritt von flüssigem Elektrolyt beobachten oder vielleicht sogar schon von Gas. Also es baut sich ein Druck im Inneren der Batterie, in der Zelle auf und im schlechtesten Fall tritt dann eben Flüssigkeit oder Gas aus. Dann das nächste, was natürlich dann deutlich ernsthafter ist, ist, dass wir eine Entflammung haben, einen Brand oder vielleicht sogar eine Explosion. Und das sind so die Fälle, die man auf jeden Fall betrachten muss und die eben durch geeignete Maßnahmen verhindert werden müssen.
Oft sagt man ja, dass Batterien besonders gefährdet sind, wenn sie schon einen gewissen Alterungsprozess durchlaufen haben. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, warum altern denn Batterien und was passiert da bei diesem Prozess elektrochemisch in der Batterie selbst?
Ja, also das ist natürlich ein sehr breites Thema. Zunächst einmal muss man sagen, die Erfahrung mit gealterten Batterien, die ist naturgemäß noch gar nicht so groß, denn die Batterien, die Lithium-Ionen-Batterien sind ja nicht schon 30 Jahre im großen Maßstab jetzt im Gebrauch. Aber was man weiß, ist natürlich, dass die Alterung bei jeder Batterie das ist ein ganz normaler Vorgang, passiert. Das heißt also, einfach beim regulären Gebrauch, also Handygebrauch, Laden, Entladen, viele Zyklen, dann wird die Batterie altern. Das heißt, was heißt es? Für den Verbraucher, die Kapazität wird abnehmen. Ja, also das merkt man ja schon, dass man nach einiger Zeit häufiger laden muss, dass nach kürzerer Zeit der Akku leer ist und solche Dinge. So äußert sich das, und das ist einfach bedingt durch Vorgänge, die im Inneren der Zelle, der Batterie ablaufen. Und Sie müssen sich das zunächst mal so vorstellen, dass ja Lithium-Ionen zwischen der Anode und der Kathode der Batterie hin und her transportiert werden beim Laden und Entladen. Und beim Einbau von Lithium-Ionen in das Material dann auch das Material Volumenänderungen zum Beispiel zeigt. Und da kann es dann passieren, wenn es häufig der Fall ist, eben bei häufigem Laden, Entladen, dass wir sogar Rissbildungen haben und dann zum Beispiel der Graphit auf der Anodenseite mit dem Elektrolyt, mit dem flüssigen Elektrolyt, weiter reagiert, und an dieser Reaktion ist der Elektrolyt und das Lithium und auch der Graphit selbst beteiligt. Es bildet dann die sogenannte Solid Electrolyte Interface. Das heißt also, da wird einiges beeinflusst schon dadurch, was die Funktionalität angeht. Dann sind Seitenreaktionen, weitere Seitenreaktionen möglich, wo dann auch Gase entstehen. Und das merkt man auch manchmal, dass sich mit der Zeit dann die Batterien aufblähen. Ja? Und das liegt einfach an der Druckentwicklung durch diese Reaktion. Das sind so die wesentlichen Dinge der Alterung. Weiterhin, wenn wir von Elektrowerkzeugen reden, können Sie sich vorstellen, so eine elektrische Bohrmaschine, da ist es ja so, die wird Vibrationen zeigen. Und diese Vibrationen sind auch nicht unbedingt gut für die Batterien. Das heißt, da kann es zu Ablöseprozessen kommen. Also das eigentliche Elektrodenmaterial kann sich vom Stromableiter lösen. Es können sich Risse bilden und damit die Funktionalität eingeschränkt sein. Und das sind alles so Dinge, die hier zu Alterungsprozessen gleichzeitig dann beitragen. Und wenn dann noch höhere Temperaturen dazukommen, dann, also wenn wir eben sehr häufig den Akku bei über, ich sag mal, Raumtemperatur, vielleicht so ab 30, 40 Grad betreiben, dann verstärken sich die Reaktionen und damit auch die Alterungsprozesse. Also eine Vielzahl von Einflüssen, von externen Einflüssen, mechanisch, thermischer Art, die Reaktionen in der Zelle dann ablaufen lassen.
Sie haben jetzt gerade beschrieben, was alles für Einflüsse auf die Batterie wirken, externe, und grundsätzlich auch, was es für Risiken gibt. Welche Vorkehrungen werden denn getroffen, dass sowas nicht passiert, also von der Forschung und ja den Entwicklern der Batterien?
Ja, auch das ist ein breites Feld und man muss es auf mehreren Ebenen betrachten. Also man kann natürlich jetzt mal beginnen mit der untersten Ebene, das sind die Materialien, die Werkstoffe, die eingesetzt werden. Und prinzipiell ist es ja so, dass man eigentlich zunächst einmal mit dem Elektrolyt vor allem reaktive, toxische und feuergefährliche Substanzen einsetzt. Das sind ja organische Flüssigkeiten, Carbonate, die also vom Grund her erstmal sehr reaktiv sind. Das ist das eine, also man kann versuchen, den flüssigen Elektrolyt so zu modifizieren durch bestimmte Additive, dass die Brennbarkeit des Elektrolyten verringert wird. Dann verwendet man ja Anodenmaterial und Kathodenmaterial, und auf der Kathodenseite ist es so, dass Oxide verwendet werden. Da ist es dann sinnvoll, dass man mal genau hinschaut, wie die Sicherheitseigenschaften dieser verschiedenen Oxide sind. Und da, und das ging ja auch in der letzten Zeit häufiger durch die Medien, im Moment werden da sogenannte Übergangsmetalloxide genommen, basieren auf Nickel und Kobalt und verschiedenen anderen Elementen. die sind eben von der Sicherheit nicht ganz so gut wie zum Beispiel anderes Material, was nur auf Eisen und also Lithium-Eisenphosphat ist der eigentliche Name, beruht. Das heißt also, die Wahl des Kathodenmaterials, welcher Typ, da muss man also schon genau hinschauen, was da hier die Auswirkungen für das Sicherheitsverhalten des Materials im System, also in Wechselwirkung mit dem Elektrolyten ist. Das ist eine wichtige Sache. Und hier kann man jetzt nicht nur die reine Chemie betrachten, sondern man kann jetzt das Material beschichten, man kann es modifizieren mit anderen Elementen, das nennt man dotieren, das kennt man ja auch aus der Halbleiterindustrie, um da die Eigenschaften zu verändern. Oder man kann die Einzelpartikel des Materials in der Zusammensetzung, wenn wir ein Partikel anschauen, von der Oberfläche ins Zentrum, dass man da die Chemie von außen nach innen verändert, also vielleicht das etwas gefährlichere, in Anführungszeichen, das etwas gefährlichere Material im Zentrum des Materialpartikels hat und im äußeren Bereich dann das weniger gefährliche Material.
Okay, Sie haben vorhin schon gesagt, dass Batterien eigentlich für die riesige Anzahl, die in Umlauf ist, sehr, sehr sicher sind. Wir hören das auch, haben das eigentlich, glaube ich, bisher in fast jeder Podcast-Folge von auch den anderen Experten immer gehört, dass Batterien sehr, sehr sicher sind. Allerdings haben wir auch den Eindruck, dass es da so eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen der Expertenmeinung und so dieser gefühlten Sicherheit, die vielleicht irgendwie die Nutzer da draußen oder auch die in den Medien irgendwie verbreitet wird. Wir haben Ihnen mal drei Medienberichte oder besser gesagt Headlines von Zeitungen und Medien mitgebracht hier aus der Region, die ich Ihnen mal ganz kurz vorlesen will, wo es eben um Sicherheitsrisiken geht. Und zwar vom 16.11.2020 aus dem SWR. Die Explosion eines E-Bike-Akkus hat am Montag in Bad Wildsee eine Wohnung verwüstet. Dann drei Tage später aus der Stuttgarter Zeitung. Eine in Brand geratene Batterie hat in Ulm einen großen Schaden angerichtet. Das erste Obergeschoss eines Firmengebäudes brannte am Donnerstag aus. Der Schaden beträgt 500.000 Euro. Dann vom 20.04.2021, auch aus dem SWR. Die Unsicherheit ist nach dem Unfall groß. Schließlich nutzen viele Menschen auch in Heilbronn, Franken, ganz selbstverständlich Bohrmaschine, Heckenschere und Co. In Leingarten explodierte den Angaben nach der Akku eines Gartengerätes. So, das ist natürlich sind ziemlich heftige Meldungen. Wir hätten durchaus noch weitere finden können, ja auch aus der Region, wo ähnliche Dinge passiert sind und dann gemeldet wurden. Wie passt das denn zusammen? Können Sie das kurz erklären? Und vor allem auch dieses Explodieren, das würde uns nochmal besonders interessieren, weil bisher haben wir meistens eher darüber gesprochen, dass Batterien eher in Brand geraten. Hier stand jetzt in zwei Headlines alleine, dass sie explodiert sind auch.
Ja, ich habe es vorhin schon angedeutet. Statistisch gesehen sind Batterien in der Tat sehr sicher, aber die schiere Menge an Batterien, die eben jetzt vertrieben werden, ausgeliefert werden und dann eingesetzt werden in die unterschiedlichsten Gerätschaften, worum es ja jetzt in den Beiträgen hier geht, also Elektrowerkzeuge, das bewirkt natürlich, dass doch in einzelnen Fällen solche Dinge passieren. Was jetzt die genauen Ursachen für diese Unfälle sind, das kann ich natürlich jetzt hier nicht beantworten, denn ich habe es ja schon angedeutet, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, weshalb im Prinzip irgendwas schiefgehen kann und dann eben vielleicht sogar eine Explosion stattfinden kann. Also das muss man dann von Fall zu Fall genauer untersuchen. Aber eine Explosion deutet eigentlich immer darauf hin, dass wir irgendeinen Kurzschluss haben. Und gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Also es kann sein, dass eben bei der Produktion der Batterie, die da verwendet wurde, dass da kleine metallische Teile während des Fertigungsprozesses der Elektrode eingebracht werden, unbeabsichtigt natürlich eingebracht werden. Und dann kommt es zu lokalen, im Inneren der Elektroden, zu lokalen Kurzschlüssen. Und die können sich dann so ausweiten, dass dann die, ja, die Energie, die chemische Energie, die dann in der Batterie da eben vorhanden ist, sich innerhalb von ganz wenigen Millisekunden katastrophal entlädt. Ja? Also eine selbstverstärkende chemische Reaktion. Und eine andere Möglichkeit wäre, naja, es gibt es auch, dass ein externer Kurzschluss ausgelöst wird, dass der Verbraucher vielleicht die Gebrauchsanweisung, und das ist natürlich immer so eine Sache, also man sollte ja die Kunden jetzt nicht irgendwie verantwortlich machen, gleich am Anfang, aber das ist auch sehr wichtig, dass der Verbraucher sich strikt an die Gebrauchsanweisungen hält und da eben auch keine Kompromisse eingeht. Ja. Und aber Explosion deutet eigentlich immer auf Kurzschlussreaktionen hin und die können vielfältiger Natur sein. Es kann also jetzt, wenn die Temperatur zu hoch wird, dann kann also da sich ein Thermal Runaway, ein thermisches Durchgehen da zeigen. Und das sind dann ganz schnelle, selbstverstärkende Reaktionen, was ich vorhin sagte, des Kathodenmaterials mit dem Elektrolyten oder dass sich Lithiumdendriten, das wurde vorhin auch schon angesprochen, dass sich Lithiumdendriten bilden zwischen der Anode und Kathode. Und dann
können Sie das vielleicht nochmal genauer beschreiben? Was sind denn eigentlich Dendriten und wie weit sind die erforscht? Also können Sie das vielleicht nochmal bildlich beschreiben, was bei Dendritenwachstum und dem Thermal Runaway, also diesem Kurzschluss, dann konkret passiert?
Ja, also das ist folgendermaßen. Bei verschiedenen Szenarien kann es dazu kommen, dass das Lithium nicht in das Anodenmaterial eingebaut wird. Also besteht ja aus Graphit. Graphit ist geschichtet und zwischen den Schichten, den Graphen-Einzelschichten des Graphits, wird das Lithium eingebaut. Jetzt kann es aber passieren, dass unter bestimmten Umständen, wenn zum Beispiel schnell entladen wird oder bei Überladung oder Tiefentladung, dass das Lithium nicht eingebaut wird, sondern sich an der Oberfläche der Anode sozusagen in metallischer Form ablagert. Und wenn das jetzt immer weiter fortgeführt wird, dann kann es dazu kommen, dass das Lithium sich hier in so Art tannenbaumartigen Gebilden von der Anode weiter, immer weiter wächst bis zur Kathode. Und Lithium ist ja hervorragend leitfähig und dann kommt es zum katastrophalen Kurzschluss. Also so in etwas einfacher Form beschrieben ist der Ablauf dieser Dendritenbildung. Und da gibt es verschiedene Szenarien, wie gesagt, die dazu leider führen können.
Jetzt hat Daniel gerade drei Meldungen vorgelesen, die nur aus Baden-Württemberg gekommen sind. Wir hätten das erweitern können. Nur im August kam es zum Brand von einem Volkswagen ID.3 in der Niederlande. Und zusätzlich ganz frische Meldungen. In Australien hat ein Tesla Big Battery, ein Batteriespeicherkraftwerk, gebrannt. Jedenfalls ein Modul davon. Sind das statistische Phänomene? Sie haben gerade gesagt, je mehr Batterien jetzt im Umlauf sind, desto eher hat man mit Batteriebränden auch zu rechnen. Also nochmal ganz konkret, werden Batteriebrände in Zukunft noch vermehrt auftreten oder sind das wirklich ganz, ganz vereinzelte Randphänomene?
Ja, wie gesagt, gemessen an der Vielzahl der Batterien, die ausgeliefert und verwendet werden, sind es Einzelphänomene, aber die halt zum Teil zu katastrophalen Folgen führen. Also wenn jetzt stationäre Speichersysteme anfangen zu brennen, dann sind das ja Großbrände auch sehr schnell. Ich würde jetzt den Brand eines einzelnen Elektroautos noch nicht als Großbrand unbedingt bezeichnen, aber bei stationären Speichersystemen, die jetzt für die Netzstabilisierung beispielsweise verwendet werden, da wird es natürlich dann sehr heikel. Das heißt also, da muss noch viel getan werden. Und sehr wichtig ist eben, dass die Qualitätssicherung bei der Fertigung der Batterien perfekt läuft. Also auch die Abnehmer, die Kunden, die Batterien dann in ihre Geräte einbauen. Die müssen eben dann die Zulieferer auch kontrollieren durch Qualitätssicherung, Six Sigma-Prozesse und solche Dinge. Und anschließend müssen Tests stattfinden. Ja, also trotzdem, es gilt nach wie vor, es gibt keine Hinweise dafür, dass mit Elektroautos zum Beispiel mehr passiert als mit Autos mit Verbrennermotor. Also der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft zum Beispiel gibt Statements ab, wo gesagt wird, ganz klar, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass mehr Elektroautos, also im Vergleich, insgesamt gibt es natürlich weniger, statistisch mehr Elektroautos brennen als Autos mit Verbrennermotor. Das sind ja auch immerhin 15.000 in Deutschland alleine. Nur da ist es dann nicht so, dass dann jedes Mal nach jedem Brand eine Rückrufaktion stattfindet.
Können Sie da kurz mal einfach Zahlen nennen? Also wie viele E-Autos brennen denn in Deutschland so pro Jahr oder überhaupt?
Also der Durchschnitt im Moment ist ein Auto pro 10.000 Fahrzeuge. Und das ist also weniger, ich kann es jetzt in Absolutzahlen in Deutschland jetzt nicht sagen, aber so etwa, das ist die Größenordnung. Und das ist sogar weniger von Fällen als bei den Autos mit Verbrennermotoren. Allerdings, wie gesagt, die Fälle, also jetzt auch bei GM, dieser Chevrolet Bolt, der muss ja jetzt rückgerufen werden in den USA. Das ist natürlich auch für den Anbieter, für den Autohersteller eine Katastrophe. Also diese Rückrufaktion bei GM, die wird jetzt, ich habe 800 Millionen Euro kosten. Ja. Also das sind natürlich katastrophale Fälle. Also wenn wir bei jedem Brand eines Autos mit Verbrennermotor eine Rückrufaktion starten würden, das ist ja nicht der Fall, da hätten wir ein Riesenproblem. Ja, das sind halt die Unterschiede.
Also es scheint tatsächlich so ein bisschen durch die Medienberichterstattung und dadurch, dass Elektromobilität tatsächlich recht neu ist, dem geschuldet, dass man dieses Bild vor Augen hat, dass E-Autos viel öfter brennen als Verbrenner. Wie ist es denn jetzt tatsächlich, wenn ein E-Auto brennt? Wie werden dann denn die Batterien gelöscht oder was muss die Feuerwehr anderes machen als bei Verbrennern?
Ja, also auch hier gibt es ja, also gerade letzte Woche in der ARD waren da Berichte. Da gibt es also von der Feuerwehrseite her eigentlich die Auffassung, dass ein Elektroauto, wenn das brennt, zu löschen ist, aber es ist eben komplizierter und schwieriger zu löschen. Also ein Verbrennerauto, wenn so ein Diesel brennt, das ist also in kurzer Zeit eigentlich noch vor Ort dann gut zu löschen. Bei den Elektroautos ist es so, dass auch bei den Feuerwehren mittlerweile bekannt ist, dass die eigentlich, wenn mal der Thermal Runaway läuft, dass das nicht zu löschen ist, sondern das Löschwasser wird verwendet, um zunächst einmal zu kühlen. Und das dauert sehr lange, kann mehrere Stunden dauern. Das ist also mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn dann die Batterie scheinbar nicht mehr brennt, dann heißt es aber nicht, dass keine Gefahr mehr besteht, sondern, das hat man auch in den verschiedenen Berichten in den Medien gesehen, dann ist eigentlich Vorschrift, dass man die Fahrzeuge in spezielle Container verlädt und diese Container mit Wasser befüllt. Einfach um weiter die Batterie mit Wasser zu kühlen. Ja, das können irgendwie 2-3 Tage sein, da gibt es auch verschiedene Vorschriften. Und dann, wenn das abgelaufen ist, dann kann es auch noch sein, dass das Auto nicht etwa gleich dann der Entsorgung zugeführt wird, sondern dass es dann erstmal noch ein paar Tage mindestens in Quarantäne kommt, also isoliert irgendwo auf einem Platz stehen muss, wo es keine anderen Autos einem Risiko eines weiteren Brandes aussetzt. Weil die Batterie, selbst wenn die scheinbar gelöscht ist, die kann immer wieder brennen.
Ja, Jetzt stelle ich mir vor, die Feuerwehr löscht so ein E-Fahrzeug. Wie schaut es eigentlich damit aus, wenn Wasser in Kontakt mit einer mechanisch beschädigten Batterie kommt? Treten da Substanzen auf, die dann irgendwie ins Grundwasser fließen? Muss man sich da drüber Gedanken machen? Und die zweite Frage geht in Richtung dieses Containers, die Sie gerade beschrieben haben. Das ist doch bestimmt noch etwas relativ Neues für die Feuerwehr, oder? Also ich denke da an meine Heimatgemeinde. Ich glaube nicht, dass die so einen Wassercontainer einfach griffbereit haben. Wissen Sie da, wie viele Container mittlerweile bei Feuerwehren, gerade Autobahnnähe oder so, einfach vorhanden sind?
Ich kann Ihnen keine Zahl nennen. Ich weiß nur, dass immer mehr Feuerwehren solche Container anschaffen müssen. Also mit zunehmender Zahl der Elektroautos führt da gar kein Weg dran vorbei. Es ist natürlich so, das ist ein Kostenfaktor und wir wissen, die Größe der Autos, die nimmt immer weiter zu. Also man muss auch die größten SUVs sozusagen dann komplett versenken, ja, in diesen Wassercontainern. Also da muss sehr viel nachgerüstet werden. Zahlen, wie viel Container jetzt die Feuerwehren hier schon angeschafft haben bundesweit, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Aber der Punkt ist, das hatten Sie ja eingangs gefragt, diese Reaktion des Wassers, des Kühlwassers, des Löschwassers mit einer Batterie, die vielleicht geöffnet ist. Das ist natürlich ein Riesenthema, denn wenn jetzt der Elektrolyt mit Wasser in Kontakt kommt, dann ist es so, dass im Elektrolyt, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, ein Leitsalz vorhanden ist. Das ist ein Lithium-Hexafluorophosphat. Also, wie gesagt, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber kurzum, es kann durch die Reaktion mit dem Wasser, kann HF, also Fluorwasserstoff, entstehen und Phosphorsäure. Und beides sind also Substanzen, die natürlich toxisch sind, die gefährlich sind. Also HF mit Wasser, Flusssäurebildung, das ist also sehr gefährlich. Und deswegen ist ein weiteres Thema, das Löschen des Kühlwassers, das während dem Brand eingesetzt wird, läuft ja dann ins Grundwasser unter Umständen. Ist das ein Thema? Dann das Wasser, das in den Containern verwendet wird, ist das unter Umständen kontaminiert? Und da gibt es jetzt widersprüchliche Berichte. Einige Berichte sagen, das Wasser macht überhaupt kein Problem, also das kommt nicht über diese maximalen Konzentrationen, die bedenklich wären, hinaus. Andere Berichte, was die Kontamination angeht, die sagen, man hat 70 bis 100 Mal mehr Schadstoffkontamination in diesem Wasser als erlaubt ist. Ja, also das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und die Frage ist auch, wer entsorgt das? Wer entsorgt das Wasser? Wer hat die Qualifikation dazu? Und so weiter und so fort. Und wer entsorgt die hoffentlich dann komplett gelöschte Batterie? Das sind alles Fragen, die ja in Zukunft noch viel intensiver bearbeitet werden müssen.
Herr Professor Seifert, was sagen Sie denn den Menschen, die doch ein Stück weit Angst haben, zum Beispiel bei einem Brand eines E-Autos als Ersthelfer überhaupt noch irgendwie aktiv zu werden? Die haben dann Angst vor Stromschlägen, wenn sie die Karosserie des Autos berühren, gerade wenn da vielleicht Löschwasser drauf ist oder es tatsächlich so ein anfangender Batteriebrand irgendwie abzusehen ist. Ist ein Brand eines E-Autos für Ersthelfer gefährlicher als beim Brand eines Verbrenners?
Also das würde ich so nicht unterstreichen. Dazu gibt es auch Untersuchungen, weil beim Brand von allen Fahrzeugen eigentlich schon sehr schädliche Gase, Rauchgase und Staub frei wird. Also man sollte als Ersthelfer auf jeden Fall achten auf die eigene Sicherheit, und dazu gehört es dass man vermeidet, auch wenn man Hilfe leisten möchte, dass man hier solche Gase und Rauchgase einatmet. Das ist sehr wichtig. Was das Feuer angeht, ist es ja offenkundig. Also wenn es stark brennt, Tja, und es ist noch eine Person im Fahrzeuginnenraum. Tja, also da, das, ich meine, da ist es eigentlich gleichgültig, ob ich jetzt ein Elektroauto oder ein Auto mit Verbrennermotor vor mir habe. Das muss man einfach aus der Situation heraus entscheiden, ob ich jetzt tatsächlich vielleicht als Laie, der jetzt zufällig zum Unfallort kommt, hier bergen kann. Die andere Frage jetzt, was das Hochvoltverhalten angeht, das wäre ja jetzt der deutliche Unterschied zu den Autos mit Verbrennermotor. Da kann man eigentlich Entwarnung geben. Da gibt es sehr viele Untersuchungen. Auch die Feuerwehren haben dazu Statements abgegeben. Es ist einfach so, dass diese Elektrofahrzeuge mit einer sogenannten Eigensicherheit ausgelegt sind. Das heißt, im Falle eines Crashs ist es so, dass innerhalb von Millisekunden diese Batterie-Management-Systeme dazu führen, dass die Hochvoltkomponenten abgeschaltet und runtergefahren werden und abgeklemmt werden, also dass die auch nicht mehr interagieren. Und deswegen, da gibt es so gelbe Kabel. Diese gelben Kabel, also wenn man ganz sicher sein will, diese gelb markierten Kabel, die sollte man vielleicht nicht anfassen. Aber insgesamt gibt es also bei der Bergung durch Hochvolt, zumindest ist das das Statement von ADAC, von den Feuerwehren und vielen anderen Organisationen, da gibt es also keine Bedenken.
Jetzt ist es so, es werden ja sehr, sehr aufwendige Sicherheitstests vorher von den Firmen gemacht mit den Batterien. Allerdings ist es ja so, dass, also korrigieren Sie mich, aber die Batterien durchlaufen ja einfach dann verschiedene Zyklen in einem Schrank im Prinzip oder irgendwo angeschlossen, aber sind ja nicht wirklich in einer Anwendung drin. Wie ist das denn, jetzt mal ein bisschen provokant gefragt, wie können wir sicher sein, dass die Batterien, die wir da nutzen, nicht irgendwie dann 10 Jahre danach in Flammen aufgehen, einfach so?
Ja, das ist eine gute Frage. Also auch hier würde ich sagen, insgesamt wird die Gefahr gering sein. Nur, wir haben vorhin über die Alterung gesprochen. Nach 10 Jahren ist die Batterie natürlich gealtert und das hat auch Auswirkungen. Da machen wir aber auch sehr viele Forschungsuntersuchungen im Moment dazu. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Sicherheitsverhalten. Aber wir können ja nicht 10 Jahre warten mit der Alterung und dann erst die Untersuchung machen. Deswegen versucht man Szenarien zu entwickeln, wo die Alterung der Batterien, also der individuellen Zellen, der Batterien, der Batteriepacks und so weiter, dass die gewissermaßen im Zeitraffer vor sich geht. Man versucht auch immer mehr zu simulieren, ja, also dass man Modelle einsetzt und dort versucht, bestimmte Parameter, die sich eben mit der Alterung ändern, im rechnerischen Modell dann zu verändern, um auf dieser Grundlage Vorhersagen zu machen. Hier müssen wir noch einiges an Forschungsarbeit leisten und wir hier am KIT, auch mein Institut, wir sind also da in mehreren Projekten aktiv, wo genau diese Fragen von der Forschungsseite nochmal untersucht werden.
Wollen Sie das kurz nochmal beschreiben? Wie werden eigentlich Batterien auf Sicherheit aus Sicht der Forschung geprüft? Also gibt es da bestimmte Tests, wo man Batterien mit Absicht aufbricht oder mal guckt, wie eine Batterie eigentlich brennt unter gewissen Umständen? Wie testet man Batterien auf Herz und Nieren?
Okay, da, auch hier also zwei Ebenen. Das eine sind die Tests, die verwendet werden für Batterien, die in den kommerziellen Vertrieb gehen sollen. Das heißt also, bevor ein Hersteller seine Batterie weltweit womöglich verkaufen darf, werden Tests, streng vorgeschriebene Tests durchgeführt. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene, die wir hier zum Beispiel an meinem Institut betreiben, das ist die Ebene, dass wir genau schauen, was passiert eigentlich bei einem Versagen der Batterie oder was passiert bei bestimmten Betriebszuständen, wie entwickelt sich denn eigentlich das thermische Durchgehen Schritt für Schritt, wie entwickelt sich die Temperatur, wie entwickelt sich auch das elektrische Verhalten. Das sind also zwei unterschiedliche Ebenen. Die erste Ebene, also Zulassung, das sind meistens nur Tests, die sagen, okay, ich schlage einen Nagel durch die Zelle oder durch die Batterie oder durch das ganze Batteriepack und die Zelle fängt kein Feuer, es tritt kein flüssiger Elektrolyt aus, die Zelle explodiert nicht. Das sind sogenannte Hazard Levels, bestanden oder nicht bestanden. Während wir in der Forschungsseite eben dann auch Zahlen, Daten, Fakten liefern, also wir sind daran interessiert, wie viel Energie, wie viel Wärme wird denn wirklich frei? Was sind denn die wirklichen Temperaturen, die beim Versagen, bei der Entflammung, bei der Explosion tatsächlich erreicht werden? Was sind die Wärmebilanzen? Das heißt also, hier müssen wir unterscheiden, was ist für den kommerziellen Vertrieb an Tests interessant und was ist für die Grundlagenforschung eigentlich hier notwendig.
Ist es bei Ihnen am KIT dann auch so, dass Sie Batterien bekommen, die kaputt gegangen sind in der Anwendung und die, wo Sie sozusagen eine Postmortem-Analyse machen? Oder ist das gar nicht der Fall? Behält das im Prinzip die Wirtschaft, die Industrie eher für sich?
Ja, also wir arbeiten intensiv mit Automobilherstellern, Zulieferern, aber auch mit Herstellern von Batterien zusammen und die liefern uns tatsächlich entweder ganz neue, frische Batterien oder gebrauchte, gealterte oder beschädigte, wobei das ist immer ein bisschen kompliziert, die Beschädigten, denn da braucht man eben sehr strenge Vorschriften, dass da eben im Umgang mit den beschädigten, vorgeschädigten Batterien, dass da nichts passiert. Und wir untersuchen die Batterien dann in sogenannten Kalorimetern, also das sind Geräte, die dazu geeignet sind und designt sind, um Wärmeentwicklungen zu bestimmen, also in Joule und Wärmeraten, Temperaturraten, Bestimmungen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite öffnen wir auch in sogenannten Gloveboxen, also in Handschuhboxen oder Schutzgas, öffnen wir Zellen und untersuchen dann die Einzelkomponenten, beispielsweise mit Rasterelektronenmikroskopie, mit Röntgenographie, um einfach die Materialänderungen, ich habe vorhin von Rissbildungen, von chemischen Reaktionen zwischen Aktivmaterial und Elektrolyt und so weiter gesprochen, um solche Materialreaktionen dann quantitativ zu bestimmen.
Ein weiteres Batteriematerial wird im Bereich von E-Autos immer beliebter, das Lithium-Eisenphosphat. Das gilt ja als doch sehr, sehr sicher. Der Hersteller BYD hat dort jüngst Videos veröffentlicht, wo tatsächlich ein Nagel in diese Zelle reingeschlagen wird und es passiert mit ein bisschen Temperaturanstieg generell gar nicht so viel. Wie sehen Sie das? Ist das ein sehr sicheres Batteriematerial, was sich aufgrund dieser Eigenschaften dann durchsetzt auf Dauer im Bereich der Electric Vehicles?
Ja, wir haben hier am Institut umfangreich auch selbst Zellen, Batterien, auch Packs, die auf diese LFP-Chemie beruhen, getestet. Und es ist eigentlich schon seit sehr vielen Jahren bekannt, dass Batterien, die auf LFP als Kathodenmaterial basieren, viel sicherer sind als jetzt Materialien, die mit NMC hier konstruiert werden oder vielleicht sogar mit Spinellen.
Okay, dann kommen wir nochmal zu einer anderen Batterieart sozusagen. Und zwar haben wir Ihnen eine Frage von Professor Janek mitgebracht. Er würde gerne von Ihnen wissen, ob Sie Erfahrungen mit Sicherheitstest bei Festkörperbatterien haben und was so die größte Festkörperbatterie war, die Sie hier auf Sicherheit getestet haben, falls das der Fall war.
Ja, also wir haben auch etwas Erfahrung mit Feststoffbatterien, die wir von kommerzieller Seite, also von Industrieseite, geliefert bekommen haben. Wobei, da gibt es auch verschiedenste Arten von Feststoffbatterien, also mit polymeren Feststoffen, mit keramischen Feststoffen, glaskeramischen Feststoffen und so weiter. In dem Fall haben wir eine 11-Ampere-Stunden-Zelle mal getestet, nur als Beispiel, und haben die jetzt in einem Kalorimeter so getestet, dass wir die Temperatur für diese Zelle immer weiter erhöht haben. Und jetzt ist es so, diese Feststoffbatterien, die sind mit metallischem Lithium konstruiert. Ja. Das ist also das Besondere, damit wird die Energiedichte, die Kapazität stark erhöht. Aber wenn jetzt die Temperatur, und das war dann der Fall im Kalorimeter, bei 180 Grad Celsius, der Schmelztemperatur von Lithium angekommen ist, dann ist diese Batterie katastrophal explodiert. Denn flüssiges Lithium dann im Kontakt mit dem Elektrolyt und Lithium-Plating, also das war also eine katastrophale Geschichte. Also das ist die eine Sache. Das andere, bei Verwendung von keramischem oder glaskeramischem Festelektrolyt für die Feststoffbatterien, also überhaupt keine Flüssigkeit, ist es aber so, dass unter Umständen im Elektrolyt Risse durch die Alterung beispielsweise Risse auftauchen können, und dafür gibt es auch mittlerweile Untersuchungen. Und wir haben vorhin über Lithium-Plating gesprochen, dass dann entlang dieser Risse oder vielleicht eine Porosität, dass dann entlang dieser Risse sich hier metallisches Lithium im Festelektrolyt fortbewegen kann, reinwachsen kann und dann eben jetzt zwar keine Dendriten, aber metallische Lithium, so Art wie so ein Spinnengewebe durch den Festelektrolyt bilden kann und dann auch ein Kurzschluss auftreten kann. Also man kann sagen, insgesamt sind diese Feststoffbatterien viel sicherer als die, wo ein flüssiger Elektrolyt eingesetzt wird. Aber auch hier gibt es durchaus sicherheitsrelevante Aspekte, die beachtet werden müssen.
Ja, vielen, vielen Dank für dieses tolle Schlusswort. Das war's schon mit unserer Folge für dieses Mal. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Seifert. Ich habe noch eine Frage an Sie. Und zwar dürfen Sie unserem nächsten Gast in der nächsten Episode wiederum eine Frage stellen. Das wird sein Herr Dr. Matthias Buchert vom Öko-Institut. Und wir werden uns mit ihm unterhalten zum Thema Batterie-Recycling. Vielleicht haben Sie spontan eine Frage, die Ihnen auf den Nägeln brennt, die Sie Herrn Buchert stellen wollen.
Ja, genau. Also wir haben die ganze Zeit über Sicherheit gesprochen und es ist ja so, dass die Batterien dann, wenn sie jetzt gebraucht sind, vielleicht nach dem Second Life oder auch nach dem First Life, die sollen entsorgt werden, recycelt werden, dann werden die natürlich transportiert zu dem Recyclinghof oder zu dem Betrieb, der das macht. Dann werden diese Batterien gelagert und geöffnet, ja, das ist ja alles notwendig wahrscheinlich. Und gibt es da Konzepte, wie man in den Fällen auch die Sicherheit eigentlich gewährleisten kann? Denn es gab ja diese Studie des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung, ZSW, über die Bewertung der Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien über den gesamten Lebenszyklus. Und da war ein Punkt oder ein Fall mit erhöhtem Risikopotenzial, dass gerade beschädigte Batterien oder gealterte Batterien, vielleicht auch also vorgeschädigte Batterien, dass die also hier unter Umständen eben ein besonderes Risikopotenzial bilden.
Ja, sehr interessante Frage. Es gibt tatsächlich da interessante Videos von Überwachungskameras in Recyclinghöfen, wo dann tatsächlich alte Batterien nochmal durchgehen. Insofern werden wir diese Frage gerne an Herrn Buchert weiterreichen.
Ich hätte ganz zum Schluss nochmal eine Bitte. Könnten Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern Tipps geben, wie man Batterien eigentlich am besten lagert oder nutzt, um möglichst diese Risiken, die wir jetzt hier in der letzten Zeit, in der letzten Stunde besprochen haben, um diesen Risiken aus dem Weg zu gehen, weitestgehend?
Ja, also ich würde als erstes mal empfehlen, und das wird häufig nicht gemacht, das geht mir ja auch oft so, die Gebrauchsanweisung der Hersteller genau lesen. So, und da steht dann im Allgemeinen drinnen, dass man eben zum Beispiel nur Ladegeräte benutzen sollte, die auch tatsächlich vom Hersteller für mein Elektrogerät vorgesehen sind. Das ist also das Erste. Dann sollte man vielleicht extreme Temperaturen vermeiden. Also mein E-Bike sollte ich nicht unbedingt mit dem Akku in die pralle Sonne stellen. Ja, das sind solche Dinge. Dann die Lagerung sollte bei einer Temperatur von 20 bis 30 Grad Celsius stattfinden. Also auch im Winter sollte man vielleicht den Akku seines E-Bikes dann in den Keller nehmen und dort einfach auf eine konstante Temperatur um die 20 Grad ist ideal achten. Ja, wenn man solche relativ einfachen Dinge beachtet, dann hat man schon sehr viel getan. Außerdem wäre jetzt noch zu betonen, dass der Verbraucher seine Batterie, seinen Akku öfter auch mal anschauen sollte. Also wenn die ein bisschen aufgebläht sind, wenn die Verfärbungen zeigen, wenn vielleicht ungewohnte Geruchsbelästigung auftaucht. Ja, also da würde ich empfehlen, sollte man auf jeden Fall den Akku zu einem Entsorger, zu einem qualifizierten Entsorger bringen und nie selbst an den Akkus manipulieren, weil das ist auch eine Ursache für viele Unfälle gewesen, also ein hohes Risikopotenzial, wenn man versucht, jetzt vielleicht, wie wir das früher gemacht haben, ja, wir legen die Batterie auf die Heizung und dann soll sie länger halten und so, solche Dinge auf jeden Fall unterlassen.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für diese Einschätzung, Herr Professor Seifert. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann mailen Sie uns doch diese bitte zu. Und zwar an die E-Mail-Adressen patrick.rosen@kit.edu oder daniel.messling@kit.edu oder senden Sie uns eine Nachricht per Twitter, und zwar @helmholzulm oder polis-exzellenzcluster. Das war's für diese Episode. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Seifert. Alles Gute.
Sehr gerne, vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir. Tschüss.
Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Dieser Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, kurz CELEST, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie, der Universität Ulm und des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg.